Da bin ich einmal im Leben strategisch gewesen und hatte mich bewaffnet mit einer Demokassette mit denen angesprochen und der Frage, meines Wissens machen sie so Hörspiele. Da ist wahrscheinlich auch Musik dabei. Die jüngeren Produktionen sind so viel handwerklich besser und aufwendiger und so viel mehr Zeit reingesteckt. Du kommst emotional nie an den Moment ran, wenn du 12, 13, 14, 15 Jahre alt gewesen bist und eine Musik hat dein Herz berührt. Diese Musik wirst du dein Leben lang lieben.
Herzlich willkommen auf dem Hörspielplatz.
Wir sind Etienne, Colin, Schröck und Johanna.
Und wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Lieblingshörspiele,
damit verbundene Kindheitserinnerungen und alles drumherum. Also, Bleistift zum Kassetteentwirren bereithalten
und los geht's.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hörspielplatz. Es ist wieder Mittwoch. Ihr habt eure Podcast-App des Vertrauens geöffnet und findet hier diese kleine frische Folge wieder. Ich bin Johanna und ich bin nicht alleine. Mit mir ist heute Colin am Start. Hallo Colin.
Ja, schön, dass du mich eingeladen hast. Schön, dass wir immer wieder zu zweit hier am Mikrofon sitzen. Und heute, ja, wirklich mal wieder mit einem Gast, mit einem Experten aus einem Bereich des Hörspiels, den wir bislang noch gar nicht so abgedeckt haben. Umso spannender diese Facette heute.
Unser Gast heute, seit über 30 Jahren sitzt er am Mischpult und ist verantwortlich unter anderem auch für dieses ganz bestimmte Vocoder-Intro, was wir eben schon leicht vernommen haben könnten, wer gut aufgepasst hat. Ja, er ist Komponist der Hörspielreihe Dieter Fragezeichen und wir sagen Hallo Jan-Friedrich Konrad.
Hallo und moin moin.
Schön, dass Hallo. Du da bist.
Ja, schön, dass wir die Möglichkeit haben, mit dir über das, was du machst, zu reden. Und ich finde es immer ganz schön, so für euch da draußen mal kurz sich vorzustellen, wo wir jetzt gerade sitzen. Denn wir sitzen nicht zusammen in einem Raum, sondern jeweils an unterschiedlichen Orten. Johanna und ich in Hamburg. Wo könnte man dich denn jetzt antreffen, Jan-Friedrich?
In Eckernförde in meinem Studio.
In Eckernförde, das ist ja auch gar nicht so weit weg.
Nein, also die drei Fragezeichen sind ja ein Hamburger und Schleswig-Holsteiner Produkt.
Ah.
Ist Heike Dine Körting ja auch im Gut Hasselburg in Schleswig-Holstein angesiedelt.
Und man sieht im Hintergrund bei dir auch schon einige Instrumente. Ich sehe da ein Keyboard, ist das das? Hast du heute schon Musik gemacht?
Ach, wie unangenehm. Du siehst ein Keyboard. Im Moment bin ich ja gerade in dem Zustand zwischen zwei Proben für Live-Theater-Projekte. Und deshalb ist mein Studio gerade in dem Zustand, wo lauter verpackte Musikinstrumente sind. Eigentlich solltest du hier mindestens 7 Keyboards sehen, die sich hinter mir türmen. Das ist der Normalzustand. Aber wie das manchmal so ist, wenn man auch Live-Musik macht, dann gibt es immer mal so die Tage zwischen zwei Proben, wo alles aus dem Auto raus ins Studio rein und dann lohnt es sich nicht, zwischendurch aufzubauen. Nee, heute habe ich noch keine Musik gemacht, denn ich bin ein Nachtmensch und wir haben es jetzt ja gerade mal kurz vor Mittag, während wir hier aufzeichnen. Heute habe ich noch nichts gerührt.
Erzähl doch mal vielleicht am Anfang, wie du dazu gekommen bist, der drei Fragezeichen Musikkomponist zu werden.
Also ich bin ja Musikwissenschaftler, das heißt, ich habe Musikwissenschaft studiert an der Universität Hamburg und Andreas Beuermann alias Onkel Titus, Andreas Beuermann, der, wie ihr wisst, der Gründer des Labels und der Plattenfirma Europa in den 60er Jahren gewesen war, der ist auch Musikwissenschaftler. Übrigens weltbekannt geworden dadurch, dass er Eigner der weltgrößten Sammlung historischer Tasteninstrumente war. Also auf seinem Gut, auf seinem Herrenhaus Hasselburg hat er also jedes Zimmer, und es gibt viele Zimmer auf diesem Gut, gestopft, sodass man kaum durchgehen konnte, mit historischen Tasteninstrumenten. Er war also ein wirklicher Freak im besten Sinne des Wortes, der sich für Musikinstrumente interessiert hat. Und dann, ich bin da das eine oder andere Mal da gewesen, da musste man sich dann mal durchschlängeln zwischen einem Cembalo aus Baujahr 1430, dann an einem aus dem 17. Jahrhundert, dann an einem Giraffe. Flügel aus dem. Also das ist so seine Passion gewesen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Er ist Musikwissenschaftler gewesen und hat Seminare gehalten, eigentlich einfach nur aus Spaß, denn einen anderen Hauptberuf hatte er ja auch, wie wir alle wissen. Und zu einem dieser Seminare über elektronische Musik bin ich gekommen. Ich war zwar schon einigermaßen vorgebildet, aber das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und da bin ich einmal im Leben strategisch gewesen und hatte mich bewaffnet mit einer Demokassette, mit dem, was ich so in meinem winzigen Projektstudio so mache, und habe mir ein Herz gefasst und ihn angesprochen mit meinem Unwissen und der Frage, meines Wissens machen Sie so Hörspiele. Da ist wahrscheinlich auch Musik dabei. Das ist so das, was ich mache, falls Sie Interesse haben und es Ihnen gefällt. Und so ging das los.
Also du hast schon, du wusstest, gut, das ist ja auch sicherlich damals schon kein Geheimnis gewesen, was er sozusagen im eigentlichen Beruf macht, das Europa-Label, was ja seit vielen Jahrzehnten zu dem Zeitpunkt schon sehr erfolgreich eben Hörspiele produziert hat. Und hast es auch selber gehört? Also warst du quasi, bist du auch als Fan in dieses Thema reingekommen, weil es eben ja deine Kindheit und Jugend auch schon berührt haben dürfte?
Darauf gibt es eine eindeutige Antwort: Nein. Ich bin nie Kassettenkind gewesen, nie Hörspielhörer gewesen vorher. Und ich hatte absolut null Berührungspunkte mit der Materie. Also das erste Mal, dass ich das Label Europa wahrgenommen hatte, das war, da muss ich ungefähr 6 Jahre alt gewesen sein und es muss ungefähr das Jahr 1970 gewesen sein. Da hatte ich am Ende der Straße meine Freundin Gesa besucht als 6-Jähriger und die hatte Märchenschallplatten. Und auf diesen Märchenschallplatten, wir haben sie nicht gehört, ich hatte sie nur einmal in der Hand und dachte, aha, Märchenschallplatten. Und dieses Label Europa, das hat sich ja sofort vermittelt. Das teilt man schon als 6-Jähriger. Aha, die ganze Haptik, das ist ja alles etwas preisgünstiger und lädt zum Sammeln ein, weil überall dieses Label Europa da drauf ist und gibt sich nicht so staatstragend wie die Deutsche Grammophon. Das kann man ja sofort, in dem Alter kapiert man das ja schon. Ne? Seitdem weiß ich, dass in jedem deutschen Haushalt eigentlich irgendwelche Europaschallplatten sind, die ja damals für 5 Mark erhältlich gewesen waren. Aber die ganze Sache mit den Hörspielen, geschweige denn mit den Kassetten, die ging an mir vollkommen vorbei.
Hast du dann ins Blaue herein einfach irgendwelche Musiken darauf gemacht, also die einfach dein Stil waren? Oder hast du schon so Spannungselemente oder Bewegung oder so? Also wusstest du schon trotzdem, was gut ankommen könnte?
Ja, da hatte ich eine Vorstellung von. Also die Zeit, das war, also diese erste Begegnung muss 86 gewesen sein, vielleicht Anfang 87, weiß ich nicht. Das ist ja eine Zeit, wo die 3 Fragezeichen noch gar nicht so huge waren, wie sie heute sind. Und wo der Zeitgeist eigentlich geprägt war durch eine Fernsehserie namens Miami Vice, die heute musikalisch ja eher auch wieder Kult ist und verbunden ist mit einem Genre, was wir heute Synthwave nennen würden oder Outrun Synthpop. Da war der Score von Jan Hammer. Das war, wenn ich das so ausführlich beantworten darf, eine unheimlich spannende Zeit in der Geschichte der Musikproduktionsmittel. Denn ihr könnt euch vorstellen, ich war de facto mittelloser Student und konnte mir gerade mal einen der billigeren Synthesizer sozusagen besorgen, und ein Kassettendeck hat man natürlich auch, aber eben auch nicht viel mehr. In den 80er Jahren, da war gerade die sogenannte MIDI-Schnittstelle, also ein standardisiertes Interface für verschiedene Musikinstrumente, neu gekommen. Der berühmte Yamaha DX7 war frisch auf dem Markt, 1983 erschienen. Und wir Keyboarder konnten dann auf einmal konkurrieren mit Tonstudios. Also man hat mit Lowest Budget dann die Möglichkeit gehabt, mit mehreren Musikinstrumenten und dem Computer, also dann dem Atari ST-Computer und Sequencer-Programmen, Mehrspuraufnahmen mit Live-Instrumenten zu produzieren. Und das läutete einen Prozess ein, den man als Demokratisierung der Musikproduktion bezeichnen kann. Weil du dann ebenso als mittelloser Student mit Tonstudios konkurrieren konntest, ne? Und genau in die Zeit ist das gefallen. Und in genau diese Schiene hatte ich investiert. Und das passte genau zu dieser Ästhetik der Elektronika, wie man sie eben bei dieser Fernsehserie Miami Vice und einigen anderen zu hören bekam. Und die ikonischen Darstellungen von irgendwelchen Ferrari, von irgendwelchen teuren Anzügen, Sonnenschein und Krimi und eben Synthpop, das war der Zeitgeist. Und das passte dann sehr gut dazu, dass es eine andere, ästhetisch vergleichbare, aber natürlich für Kinder gedachte Serie gab, Knight Rider. Und Europa würde genau in diesen Jahren dann oder hat dann genau in diesen Jahren eine Hörspieladaption von Knight Rider gemacht. Und das war das große Ding. Viel größer als die drei Fragezeichen. Und dazu passte das, was ich mit meinen Produktionsmitteln damals hatte machen können. Das ist also gar nicht so sehr eine Frage der künstlerischen Haltung, dass ich jetzt irgendwie unbedingt nur mit Synthesizern arrangieren möchte und nicht Gitarre und akustisches Schlagzeug oder so, sondern es waren einfach die Produktionsmittel, die das vorgegeben haben. Das war das, was möglich war.
Das ist wirklich interessant, weil wir hatten ja auch schon Heike Dine Körting hier und diverse andere Menschen, die so in diesem Dunstkreis von Europa mit den Möglichkeiten und zu verschiedenen Zeitpunkten mit verschiedenen Gewerken rangekommen sind. Und ich erinnere mich ja auch dran, weil du hast gerade sehr anschaulich ja diesen 80er-Jahre-Shift so beschrieben, dass ja das Label Europa ja auch durchaus noch aus einer Zeit kommt oder kam, auch zu dem Zeitpunkt noch, wo man sagt, ja, Geld für Audioproduktion ist da. Da beschrieb sie, glaube ich, wie man mal irgendwie für ein paar Tage nach Amerika geflogen sei, um mit einem angemessenen Filmorchester für Masters of the Universe, eine andere Serie, halt so einen klassischen symphonischen Orchesterscore einzuspielen. Aber natürlich, das ist dann diese Mischung aus Zeitgeist und Möglichkeiten. Du hast für mich, ich bin da mal, in meiner Brust schlagen da tatsächlich so zwei Herzen, das muss gesagt sein, denn was du gesagt hast, diese Klangästhetik hat natürlich ganz, ganz viel nach vorne gebracht, Dinge, die im wahrsten Sinne unerhört waren zum damaligen Zeitpunkt, weil es einfach neu war. Aber hat natürlich auch so manchen zum Sparen angeregt, weil ja von heute auf gleich oder kurz danach dann, ach ja, gestern hatten wir bei unserer Schlagerproduktion oder was auch immer noch das große Orchester und alles am Start, brauchen wir gar nicht mehr. Hören Sie hier die synthetischen Klänge, die imitieren teuflisch echt ein komplettes Streichensemble und so weiter. Wir wissen, dass es nicht so ist. Aber diese Klangästhetik hat ja auch teilweise viel mit Sparen zu tun gehabt. Und deswegen ist es spannend, es hat so extrem viele Facetten. Weil was du sagst, ist natürlich eine fantastische Möglichkeit für aufstrebende junge Komponisten, plötzlich mit den Möglichkeiten, die sie haben, wie du sagst, konkurrenzfähig, in einen Markt auch einzusteigen, dass es vorher einfach nicht gegeben hätte.
Ich bin als Jugendlicher mit meiner Faszination für elektronische Musikinstrumente bei denen, die mich gefördert hatten an der Orgel, also an der akustischen Orgel, die ich in einer Kirche geübt habe, angeeckt, weil es damals so ganz harte Werturteile über elektronische Musikinstrumente gegeben hatte, die wir uns glücklicherweise heute kaum noch vorstellen können. So, da gab es dann so Argumente wie, ja, und was ist, wenn der Strom ausfällt? Dann gibt's keine Musik. Also ist das sozusagen der Wert des Instruments und der Ästhetik sozusagen nichtig, weil es eben nicht the real deal ist. ich habe mich mit dieser Rezeption elektronischer Musikinstrumente intensivst auseinandergesetzt. Eben auch aus dieser leidvollen Erfahrung, dass ich sozusagen um Anerkennung ersuchen musste dafür, dass ich eben für sowas schwärme. Also heute schwer vorstellbar, nachdem es Techno gegeben hat und Synthpop gegeben hat. Aber in den 70ern war es anders. Oder?
Ich wollte mal fragen, wie ist das so, wenn du eine Folge kriegst? Weißt du den Inhalt oder passt du dann die Musiken genau darauf an? Oder hast du einen Ordner, wo Gruselelemente drin liegen, Spannung, fröhlich, Party? Und das bauen sich dann einfach Heike-Dine Körting und André Minninger oder so dann selbst zusammen? Oder weißt du, worum es geht und kannst ganz speziell darauf komponieren?
Nur ganz am Anfang hatte ich von Heike-Dine Körting Skripts bekommen, auf die ich dann für bestimmte Stellen Musiken komponiert hatte, mit dem damaligen Anspruch, von der Atmo der zu Ende gehenden Szene überzuleiten auf die Atmo der folgenden Szene.
Wir sollen ins Espeto? Sag mal, spinnst du? Der Schuppen ist vom Feinsten. Da können wir uns noch nicht mal Mineralwasser leisten.
Wir müssen ja nicht unbedingt als zahlende Gäste auftreten.
Der Oberrunzelte missbilligen die Stirn, als Justus, Bob und Peter in T-Shirts und Jeans ins überaus vornehme Espeto kamen.
Das hat sich nicht bewährt. Seitdem erzeuge ich eigentlich nur noch Stimmungen. Also in der Filmmusiktheorie würde man sagen, ich arbeite überwiegend in Mood-Technik. Das heißt, ich erzeuge Atmos, die einfach eine Intensität haben, liefere fertige Musiken zu Heike-Dine Körting und André Minninger. Und insbesondere André hat die dann drauf. Der hat die dann alle im Gedächtnis und wählt die passenden Musiken für die jeweiligen Szenen aus. Mhm. Und das ist tatsächlich vom Vorgehen so improvisiert und nassforsches erscheinen mag, die beste Art zu arbeiten. Einfach intensive Atmosphären musikalisch zu erzeugen und die dann mit der Geschichte kollidieren zu lassen. Und dabei kommt dann immer etwas Interessantes oder etwas viel Interessanteres dabei heraus, als wenn man jetzt versuchen würde, direkt auf ein Skript zu arbeiten.
Aber ist es so, weil das ist ja interessant, wie du es gerade beschrieben hast, das ist ja auch eine Änderung in bestimmten Serien oder wahrscheinlich auch so vielleicht in der Grundhaltung bei Europa gewesen zu sagen, man macht mehr in Moods, man arbeitet mehr mit Stimmungen, die so was unterstreichen oder vielleicht manchmal auch kollidieren. Weil ich glaube, zumindest in meiner Kindheitserfahrung, die meisten Serien hatten ja eher prägnante Themen oder einen ganzen Katalog von Themen, die dann mal reingespielt wurden, um zwischen Szene 1 und 2 einfach zu wechseln. Aber so im klassischen Stimmungen untermalenden Bereich, so wie im Film, kamen diese Musiken ja eher selten zum Einsatz. Oder man hatte das Gefühl, für dieses spezielle Hörspiel, für diese Folge, brauchen wir jetzt mal etwas Neues, etwas, was genau hierhin passt. Da wirkte das vorher, man hat sich aus dieser Themenkonserve bedient und die immer mal wieder reingespielt, gekürzt, verlängert. Und wie viel Neues lieferst du denn an? Also ist es so, dass man sagt, um der Johannes Frage nochmal zu beantworten oder nochmal aufzugreifen, werden für jede Folge auch neue Moods, Stücke, Stimmungen oder Pieces irgendwie komponiert und eingereicht oder ist das einfach eine große, große Bücherei, aus der sich dann entsprechend bedient wird, so wie es dann passt, wenn der André, wie du schon sagst, eigentlich genau weiß, was er vielleicht braucht oder in welchen Ordner er schauen muss.
Letzteres ist richtig. Es gibt ein Archiv, das vor allem im Gedächtnis des begnadeten André Minninger ist. Und daraus bedient er sich und versteht es da immer eine beabsichtigte Balance zu halten, A, von verschiedenen Komponisten und Produzenten und B, von älteren vertrauten Produktionen und von neuem Material. Das heißt, man findet eigentlich in jeder Hörspielfolge irgendwie einen neuen Track, aber auch alte Tracks und auch ganz verschiedene Stile. Also ein Musikkritiker würde vielleicht sagen, es ist eine eklektische Herangehensweise, also ein sich bedienen überall, wo es passt. Das heißt, man lässt sowohl Orchestermusik kollidieren, als auch irgendwelche Elektroniker, als auch irgendwelche Arrangements, die...
Aber das ist, glaube ich, auch, deswegen ist es total spannend, dieses Thema mal hier zu haben, weil ich das selber auch sehr, sehr super interessant finde, weil ja gerade so Musik oftmals gefühlt so eine Nebenrolle spielt. Also zumindest vielleicht in der Wahrnehmung so mancher Hörerinnen und Hörer. Und in Wirklichkeit, wenn man eben, wie du sagst, so Sachen clashen lässt und einfach mal experimentiert, welche Wirkungen erzielt werden können, je nachdem, was man drauflegt. Das soll jetzt nicht einfach im Zirkus ist, plötzlich sind die Gruselstreicher, um das zu konterkarieren. Aber auch so im Kleinen und auch welche Änderungen es dann ja auch in Sendungen oder in Serien bei Europa gegeben hat, so im Laufe der Jahrzehnte. Und die Wirkungsweisen, wenn alles gleich bleibt, also die Dialog- und die Effektspuren quasi gleich bleiben, aber einfach mal völlig verschiedene Stilistiken drunter gelegt haben. Also was für eklatante Unterschiede es macht. Ist natürlich vieles Geschmackssache, aber ich finde das auch wahnsinnig spannend und glaube ich gerade da so dieses etwas progressivere Herangehen und nicht zu sagen, so wie vielleicht ja im klassischen Hollywood-Score 50er, 60er, dass jede Liebesszene dramatisch mit Schmelzstreichern zugeklatscht wird und es einfach so Standard Stimmungsverstärkungen gibt, sondern man da mal so ein bisschen frecher anders rangeht. Das macht es, glaube ich, dann oftmals sehr, sehr, sehr spannend ja auch.
Ja, mein Eindruck ist, dass in den letzten Jahren mit noch mehr Liebe und Sorgfalt und eben auch noch paar Jahrzehnten mehr Erfahrung produziert wird. Das kollidiert zwar mit der Wahrnehmung derjenigen, die mit ihren Jugendhörspielen aufgewachsen sind, ne? Also ich erläutere ganz kurz, du kommst emotional nie an den Moment ran, wenn du 12, 13, 14, 15 Jahre alt gewesen bist und eine Musik hat dein Herz berührt. Diese Musik wirst du dein Leben lang lieben. Die wirst du noch im Altenheim, wirst du da noch sagen, das ist eigentlich die Zeit, da war es noch und damals war es noch und das ging mir zu Herzen. Und alles, was danach kommt, hat, wenn du nicht wirklich diszipliniert dich selber mit dem Herzen öffnest für neue Dinge, wird da qualitativ nie wieder rankommen. Egal, wie gut es sein mag. Dazu kommt dann noch der Effekt, dass wir in jeder jeweiligen Gegenwart immer alles hören, was es gegenwärtig gibt und dass aus jeder Vergangenheit immer nur das bleibt, was gut war. Ne? Wir hören uns die Schrottmusik der damaligen Zeit nicht mehr an. De facto sind ja gerade die drei Fragezeichen noch nie so bedeutendes Kulturgut gewesen, ne? So bundesverdienstkreuzträchtiges Kulturgut gewesen wie gerade heute. Das merke ich in der Produktion, dass viel weniger Fünfe gerade sein stattfindet, sondern dass einfach noch sorgfältiger gearbeitet wird. Und das geht mir natürlich auch in der Musikproduktion so. Ne? Ich habe jetzt gerade Playlists bei Sony Family Entertainment veröffentlichen können mit meiner Hörspielmusik. Und die, wenn ich so sagen darf, Fans, also die Liebhaber dieser Musik, auch die sich besonders dafür interessieren, interessieren sich mal besonders für die alten Tracks und wollen das im Original. Kann ich auch sehr gut verstehen. Und mein Herz wird dabei manchmal schwer, weil die jüngeren Produktionen sind so viel handwerklich besser und aufwendiger und so viel mehr Zeit reingesteckt auch als damals. Das ist so ein Widerspruch. Und trotzdem kommst du natürlich, und du hast es ja angedeutet, wenn dann damals mal aus einer juristischen Notwendigkeit heraus aus den frühen drei Fragezeichen Folgen alle Musiken schlichtweg getauscht werden mussten und man sich dann aus dem Regal bedient und guckt, welche Knight Rider Musik können wir denn da rein montieren? Ein Vorgang, von dem ich noch nicht mal Kenntnis hatte. Geschweige denn, dass man mich gefragt hätte, willst du alternativ was drei Fragezeichen geeignet ist, mal anbieten, dann liegt das natürlich auf der Hand, dass man damit in der Rezeption der Fans, die ein anderes, in Anführungsstrichen, Original kennen, ins Messer läuft.
Das war schon hart damals, gebe ich zu. Also weil ich kenne diese vorher nachher, aber ich glaube, wenn man, wie du schon sagst, wenn man da so ein bisschen auch selbstkritisch rangeht und akzeptiert, dass man selber immer Täter und Opfer seiner Zeit ist und wahrlich nicht die zeitlose Speerspitze, was Geschmack oder Einschätzung darstellt, dann ist das ja ganz klar. Also für mich war das damals ein ziemlich krasser Schock, als ich das erste Mal dieses Vocoder-Intro hörte, versus das, was ich habe das nie von Folge zu Folge verfolgt, aber eben meine Kindheit stark mit 3 Fragezeichen, wo du es gerade sagtest, und dem alten Bohn-Soundtrack verbracht und dann irgendwann später mal in dieses Neue reingehört und dachte, was ist denn hier passiert? Ohne zu wissen, was die Hintergründe sind. Aber diese Frage stellen natürlich ganz, ganz, ganz viele jüngere Hörerinnen und Hörer überhaupt nicht, weil sie eben da nicht belastet sind und da selber mal zu sagen, naja, gut, das geht allen Menschen so seit Urzeiten, dass dieser Rückblick sehr, sehr schwierig ist und nicht zu objektivieren. Also insofern halte ich da mal zurück mit Werturteilen, die absolutistischen Anspruch haben.
Na, das erfüllt im Wortsinne den Tatbestand der Enttäuschung, ne? Täuschung. Ja. Man legt die 3 Fragezeichen aus und man denkt sich, wieso, ich denke, das geht so und jetzt ist es ganz anders. Ich bin tief dankbar dafür, Teil dieser Geschichte zu sein und auch mit diesen Musiken, aber damit war es jetzt sozusagen das ästhetische Urteil dieser Hörerinnen und Hörer dieser Rezipienten anbelangt, bin ich da natürlich vollkommen ins Messer geschickt.
Es gibt bei uns immer einen kleinen Vorstellungsmatz und da ist auch Musik drin und ich würde sagen, wir hören uns das mal an und dann hören wir auch endlich mal ein bisschen Musik darüber, wo wir ja heute die ganze Zeit drüber reden. Wir hören uns das mal an.
Schon gewusst, dass es eine Langversion des 3-Fragezeichen-Intros gibt? Hinter diesem ikonischen Intro und auch der verzerrten Stimme steckt unser heutiger Gast, Jan Friedrich Konrad. Sein Intro prägte die ersten 124 Folgen der Hörspielserie. Obwohl, nicht ganz. Eigentlich gab es früher ein anderes Intro, aber aufgrund eines Rechtsstreits wurden alle alten Folgen neu abgemischt. Naja, alles etwas verwirrend. Ausgestattet mit Hardware-Synthesizern, Drumcomputern und einem Vocoder, kreierte Konrad jedenfalls den einzigartigen Sound. Dafür wurde ihm auch die goldene Schallplatte verliehen. Aber nicht nur das Intro stammt aus seiner Feder, Konrad zeichnet sich auch verantwortlich für all die Musiken, die während der Hörspiele laufen. Manchmal wird es actionreich. Mal aber auch geheimnisvoll. Man könnte Jan Friedrich Konrad mit Fug und Recht als Veteran in der Hörspielszene bezeichnen. Denn der Musiker komponiert auch für viele weitere Hörspiele, unter anderem Hani und Nani, TKKG oder auch Kultklassiker wie Knight Rider. Wir sind gespannt, wie man als Hörspielkomponist arbeitet und auch was denn wirklich hinter den verschiedenen Intros steckt.
Ja, ein paar Fragen davon haben wir ja schon beantwortet, aber ich finde es immer noch mal ganz gut, das wird noch mal schön zusammengefasst.
Das sind Musiken von mir und die sind so richtig alt. Ja, aber stellt euch vor, ihr würdet in Verbindung gebracht mit den Dingen, die ihr gemacht und gesagt habt vor über 30 Jahren, so, ne? Also, mein Anspruch ist, meine Güte, was ist seitdem alles passiert? Also, wir reden hier von Musiken, die vor dem Mauerfall entstanden sind. Mhm. Ja, also mal einmal kurz ziehen lassen, bitte, den Gedanken. Seitdem hoffe ich doch sagen zu dürfen, dass sich auch bei mir viel getan hat.
Also würdest du sagen, eben auch diese, seit du die Serie betreust, um mal bei den 3 Fragezeichen zu bleiben für den Moment, hat sich die Klangästhetik dahingehend auch in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen, seit du das mitbetreust, auch immer gewandelt? Also das, was wir jetzt gehört haben, das ist dann auch wieder nur ein ja, wie soll man sagen, ein Blick in die Vergangenheit, so in ein bestimmtes Zeitfenster, 80er Jahre, Anfang 90er. Und heute versuchst du immer noch so ein bisschen das zu ändern, das anzupassen, mit Instrumenten anzureichern, um es zeitlos oder auch für dich vielleicht kreativ und spannend zu halten?
Ja, von der künstlerisch-ästhetischen Haltung kann man wohl über die Hörspiele des Tonstudio Europas sagen, dass, ich gebrauche nochmal das seltsame Wort, eklektisch gearbeitet wird. Das heißt, man bedient sich dort, wo es nützlich ist. Man versucht nicht bei irgendeinem ganz bestimmten musikalischen Stil zu bleiben, bei einem bestimmten Genre zu bleiben, sondern stellt sich also möglichst breit auf. Und deshalb, glaube ich, ist es auch gar nicht so leicht herauszuhören, von wem welche Musik ist. Mhm. Denn um das ganz klar zu sagen und damit es nicht falsch rüberkommt, ich bin nun nicht der einzige und schon gar nicht der allereinzigste Komponist, sondern wir sind vielleicht 5, 6 Kollegen, die immer wieder eingesetzt werden, deren Musiken immer wieder eingesetzt werden. Ich gehöre mit meinen Musiken sicher zu den häufiger Eingesetzten, aber wir sind eben auch mehrere. Und da jetzt rauszuhören, welche Musik von wem ist, das ist, also es gibt Musiken, da frage ich mich, oder wenn ich gefragt werde, ist das eigentlich von dir, muss ich sagen, ich glaube ja. Also genau weiß ich nicht.
Aber du warst ja auf jeden Fall stilgebender Komponist, also quasi die anderen orientieren sich ja schon ein bisschen, ne? Was du damals sozusagen angestoßen hast, das dreht sich ja jetzt immer noch weiter. Hast du eine bestimmte Methodik, bestimmte Stimmungen zu erzeugen? Also mal angenommen, du willst jetzt was ganz Spannendes machen. Gibt es irgendwelche Elemente, auf die du nicht verzichten kannst dabei? Was setzt du da so ein, um eine richtige Spannungsmelodie zu bauen?
Also zum einen lasse ich mich immer inspirieren vom Instrument und dem, was es mir gerade sozusagen sagt. Und zum anderen versuche ich immer, eine sogenannte Gestalt zu finden. Ich habe gerade eine kleine Anekdote von Ritchie Blackmore gehört, wie er für Deep Purple Smoke on the Water komponiert hat. Er hat sich hingesetzt und überlegt, wie hat Beethoven das eigentlich gemacht? Ne, seine berühmteste Gestalt ist das Motiv. Da. Das ist eine Gestalt. Und er hat sich gesagt, okay, wie kann ich etwas ebenso Geniales, Einfaches machen? Ich probiere mal mit rückwärts. Aha, hier ein Halbtonschritt und dann kam da draus da, 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 da. Ne? Das ist, sind wenige Töne, die wie eine Gestalt, wie eine kleine Figur dastehen, die eine eigene Persönlichkeit hat. Ich erinnere mich ganz konkret, wie ich für Knight Rider oder auch eben für die 3 Fragezeichen sozusagen auf und ab gegangen bin in der Wohnung, um zu sagen, okay, das muss irgendwie, die Atmo ist irgendwie... Kommt, Jungs, wir müssen etwas unternehmen. Es ist Action. Wir haben einen neuen Fall. Und die Serie heißt Die 3 Fragezeichen. Wie machen wir das? Und wie kriege ich das mit wenigen Tönen unter? Und dann kommt dabei dann raus, so beim Auf- und Abgehen, Die 3 Fragezeichen. Yeah! So, ne? Also mit geballter Faust. Und das ist dann tatsächlich so ein Moment des Komponierens. Geht natürlich sehr schnell, aber das ist schon ein Moment, wo ich ohne am Instrument zu sitzen auf und ab gehe und denke, wie machen wir hier jetzt eine griffige Gestalt draus? Der Rest ist nur noch Handwerk.
Mhm. Apropos, ich habe hier noch so eine Iconic-Melodie mal rausgesucht, die für mich mit zu diesen bekanntesten oder für mich so ein Transitions gehört. Ich habe die mal hier im Moment.
Peter muss schließlich trockene Klamotten haben, oder?
Und ob. Langsam wird mir kalt.
Das ist für mich mit eins der bekanntesten oder krassesten, also das ist für mich so die Transition, die so, die wirklich häufig eingesetzt wird, weil sie gut ist, weil sie stark ist.
Das Ding ist genial und es ist vom Kollegen Detlef Oels. würde ich mir gerne auf meine Fahnen schreiben. Das ist auch so eine Gestalt und das ist eigentlich die einzige, abgesehen jetzt von der Figur Die 3 Fragezeichen, das einzige sogenannte Leitmotiv. Ich glaube, das Stück heißt Ein neuer Fall. Ein wirkliches Leitmotiv, also keine Mood-Technik, wie man als Filmmusiker sagen würde, sondern ein Motiv, was etwas zu bedeuten hat. Nämlich, wir haben einen neuen Fall.
Ja.
Ja, ich finde auch eben das Spannende dabei, ich habe es jetzt gerade auch wieder gehört, ich habe das nicht so im Ohr gehabt wie ihr, aber wie viele Wege nach Rom führen. Ich finde das, also dieses Feld zu sagen, wie könnte man eine Transition machen, ein Thema machen oder auch Szenen untermalen, um welche Wirkungen zu haben, finde ich unglaublich spannend und vielseitig. weil die Auswirkungen eben krass sind, so wie man vielleicht im früher im 50er Jahre Western gesagt hätte, nee, das ist diese US-amerikanische Western-Ästhetik und dann kommt Ende der 60er, kommen die Italiener und adaptieren damit Ennio Morricone und Sergio Leone irgendwie eine völlig andere Klangästhetik mit einer ganz anderen Wirkung, die vielleicht heute noch viel ikonischer ist oder zumindest genauso beliebt wie manch anderes, was aus heutiger Sicht dann eher so ein bisschen vielleicht spießiger wirkt. Ich hatte auch im Vorfeld ein Klangbeispiel gegeben, was für mich auch dieses Beispiel oder wie unterschiedlich Musik wirken kann, auch im Rahmen der drei Fragezeichen, alte Musik, neuere Musik, für mich super plastisch macht. Es ist für mich eine meiner absoluten Lieblingsszenen aller Zeiten im Original. Und das meine ich jetzt aber auch gar nicht wertend, weil mich würde einfach nur interessieren, wie du das wahrnimmst, weil es sind so zwei völlig unterschiedliche, die Originalszene und so wie es später nochmal interpretiert wurde, zwei völlig verschiedene Herangehensweise, die beide absolut ihre Bedeutung haben, aber wie würdest du es vielleicht machen? Das wäre vielleicht die interessante Frage, wenn wir die beide mal gehört haben. Ja, es geht um den tanzenden Teufel.
Mhm. Ich fahre mal ab, den Vogel.
Wie?
Ah! Der tanzende Teufel!
Ah! Er will die Figur haben. Acht, ihr Zwerge! Verderben den Spöttern! Was ist die Figur? Wer bist du?
Hört ihr den Schamanengeist, ihr Narren? Der große Khan der goldenen Horde wartet im Wind auf den tanzenden Teufel.
Tanzender Teufel? Khan? Goldene... Was?
Wir sind eins! Und wir sind alle! Wir sehen alles! Wissen alles! Wir sind der blaue Himmel, die goldene Sonne, die endlose Steppe, das Schwert und das Korn! Wir zerstören mit der Flamme des Windes! Seht!
Vorsicht, Feuer!
Er zittert! Der große Khan wartet auf sein Eigentum!
Hier ist der Koffer, fang ihn!
Ah!
Schnell raus! Lauf!
Da ist richtig was los, meine Herren.
Ja, das ist so richtig so irgendwie für mich das 70er Jazzrock-Erbe, einfach Schlagzeug, Halftime, so eine suggerierte Macht, da hält eine vermeintliche übernatürliche Entität, hält da so einen Monolog über was er kann, was er in der Lage ist. Und das wird einfach nur mit Schlagzeug-Groove unterlegt. Es hat,
ich habe jetzt auch nur ein Schlagzeug gehört. Ich kannte die.
Es ist nur ein Schlagzeug drin. Es ist tatsächlich, glaube ich, auch nur in dieser Folge damals benutzt worden, für diese Szene.
Okay, ich habe mich gefragt, ob da irgendwie was phasig ist und dann Mono zusammengemischt sich ausgelöscht hat oder so. Deshalb musste ich da einmal nachfragen. Ja, nee, okay, Schlagzeug, ja. Hm?
Genau, also da,
und das
sehr progressive Alte.
Mhm. Auf jeden Fall keine Einschlaffolge, weil das würde mich zum Beispiel rausbringen. Ich spiele mir das Neue ab, wie es dann quasi verändert wurde.
Er will die Figur haben.
Ach, ihr Zwerge. Verderben den Spöttern.
Was ist die Figur? Wer bist du?
Hört ihr den Schamanengeist? Ihr Narren? Der große Khan der goldenen Horde wartet im Wind auf den tanzenden Teufel.
Tanzender Teufel? Khan? Goldene... Was?
Wir sind eins! Und wir sind alle. Wir sehen alles, wissen alles. Wir sind der blaue Himmel, die goldene Sonne, die endlose Steppe, das Schwert und das Korn. Wir zerstören mit der Flamme des Windes. Seht!
Vorsicht, Feuer!
Er zittert! Der große Khan wartet auf sein Eigentum!
Hier ist der Koffer, fang ihn!
Ah!
Schnell raus! Lauf!
Danke!
Ja. Also völlig unterschiedlich.
Also, ich habe die Musik nicht eingebaut, ne? Das ist im Tonstudio Europa passiert, aber tatsächlich in Anführungsstrichen neue Musik, die ein paar Jahrzehnte alt ist, also ich glaube vor 1990 aufgenommen worden war, die ist von mir. Also ich werde mich jetzt natürlich irgendwelcher Werturteile enthalten, weil ich auch vorausschicken muss, der Kollege Bohn ist einer der besten Schlagzeuger gewesen in Deutschland zu einer Zeit, als es noch sehr wenige Schlagzeuger in Deutschland gegeben hat, die so auf dem Niveau spielen konnten, wie die englischen Rockbands beispielsweise. Die Entscheidung Drum Solo, das hat er ja auch nicht selber rein montiert, sondern auch das war ein Track, den man da einmontiert hatte, Drum Solo auf diesen Wutausbruch zu geben, ist eine kühne Entscheidung. Mhm. Ist natürlich was Spezielles.
Also würdest du vielleicht ein bisschen mehr, wenn du jetzt Aufgabe hättest, diesen Monolog, was es ja im Wesentlichen ist, zu vertonen, vielleicht noch ein bisschen mehr so auf die Spannungsschraube, also es ist noch ein bisschen extremer, was die gruselige Stimmung, die spannende, die Angst. Ich finde das total spannend. Also ich will auch gar, ich, es geht, wie du schon sagst, es geht gar nicht ums Werturteil. Ich finde es einfach nur total spannend, welche Effekte es letztendlich hat und wie viele Wege hier nach Rom führen könnten. Und jeder kann spannend sein, weil es ja ein sehr offenes Feld ist.
Ja, also würde es so laufen, dass man mich heute fragte, was würdest du auf diese Aufnahme eines Schauspielers spielen als Muttechnik, dann würde ich eben auch versuchen, ohne mich in den Vordergrund zu drängen, das Abgründige zu kommentieren. Abstürzende Tonfolgen, maximale Dissonanz, Downer, ne, so Unbehagen und Aufruhr zu kommentieren. Ein Mensch, der vor die Hunde geht.
Mhm. André Minninger würde jetzt wahrscheinlich sagen, Jan Friedrich, das brauchst du gar nicht kombinieren. Ich habe das hier, ich weiß genau, das hast du schon, das hole ich aus der Karte, aus dem Archiv und aus dem Ordner, ne?
Ja. Gibt es eine Musik oder gibt es irgendein Stück, solange dich du ja da noch dran erinnern kannst, auf das du besonders stolz bist oder wo du sagst, Mensch, das ist eine besondere Perle geworden?
Ja. Ja, natürlich. Es gibt immer, aber die Kriterien dafür sind, glaube ich, sehr speziell. Wenn ich sagen würde, wo etwas gut gelungen ist, dann wenn die Bedeutung der einzelnen Instrumente im Arrangement und das, was sie spielen, klar zuzuordnen ist, dann bin ich froh und zufrieden damit. Ich bin immer dann froh, wenn es nicht nach Alleinunterhalter klingt.
Stark.
Ja, weil, verstehst du? Denn wenn man das nicht berücksichtigt, und so wie man früher mit Heimorgeln umgegangen war, so dass man sagte, mit dem Instrument kannst du ein ganzes Orchester ersetzen. Und da so einfach so, oder Portable Keyboards, und da einfach so reinläufst und sagt, das ist ja toll, hier ist ein Saxophonklang, da spiele ich jetzt mal eine Melodie auf dem Saxophon. Ihr wisst, wie das klingt, ne? Das ist dann genau so, wie originäre gute Musik nicht klingt, sondern richtig so, ja, fast, aber Kaufhausmusik. Und den Effekt wollen wir natürlich nicht. Obwohl wir alleine im Studio sitzen, ne?
Absolut. Vor allem jeder kann sich darunter was vorstellen, so wie so ein Keyboard-Saxophon oder diese Streicher auf dem Keyboard klingen. Das weiß man, also, ne? Das ist natürlich schon alles im Kopf. Und ich verstehe dann deinen Anspruch daran, dass du da natürlich das anders umsetzen willst.
Ja, deshalb wirst du kaum ein Saxophon in meinen Tracks hören. Ich habe auch mal mit einem Saxophonisten gearbeitet und das ist auch gekommen. Aber jetzt so einfach so, na, merkt doch keiner, auf die Art arbeite ich eben nicht.
Ja, es ist ja gerade erschienen von dir eine neue Playlist, die heißt Myth. Es gibt schon die Playlist Action. Das ist auf Spotify, habe ich es gefunden, eine Playlist von deiner Musik. Wer hat die zusammengestellt und warum gibt es diese Playlist?
Ich wurde in der Tat von vielen Freunden der Hörspiele und der Hörspielmusik gefragt, wann kann man das mal alles bekommen? Bitte auf Vinyl und bitte auf CD, und kann es nicht mal deine Musik ohne dass jemand reinquatscht im Hörspiel, mal so komplett zu hören geben? Und das habe ich auch immer gewollt, und wir haben es jetzt endlich hingekriegt. Die Musiken, die habe ich im Wesentlichen selber zusammengestellt, und wir machen im Ganzen drei Playlists, also zum einen Action und mystische Musik, die bereits erschienen sind, und dann wird es noch eine weitere geben, das darf ich spoilern, die wird dann Suspense heißen. Das wird dann also die gruselige, schreckliche, fürchterliche Musik sein. Und da wollte ich einfach alles, was verfügbar ist, was nicht verloren gegangen ist in den all den Jahren und gut ist und in den drei Fragezeichen Verwendung gefunden hat, also was diesen Kriterien genügt, in eine lange Playlist integrieren, bei der man so richtig schön wie mit einem Hörspiel wegnusseln und einschlafen kann.
Musik soll Menschen erreichen, und das tust du ja auf jeden Fall. Das hört man raus, dass du das mit Leidenschaft betreibst, und natürlich auch die Fans da draußen, die dich voll in ihre Herzen geschlossen haben als einen der Komponisten im Hause Europa und für die drei Fragezeichen. Ja, Johanna, ich denke, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so ein wenig in deiner Art und Weise zu arbeiten, mit konkreten Beispielen einfach mal ja ein Schlaglicht auf Musik und die Untermalung in Hörspielen hier zu werfen. Vielen Dank.
Bitte, sehr gerne.
Ja, vielen Dank, dass du da warst und uns quasi mitgenommen hast in deinen Kopf auch ein bisschen. Wir sagen aber auch Dankeschön an alle, die diese Folge gerade gehört haben. Vielen Dank. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn ihr mögt. Das hilft uns sehr. Und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.
Tschüss.
Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Europa Hörspiele. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.